Schönen guten Morgen wünsche ich euch, auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen, dass ihr euch bei diesem Wetter aufgemacht habt. Mir ist jetzt schon warm. Es wird bestimmt noch wärmer. Aber wir machen jetzt Fenster auf und dann kann jeder mal noch mal tief durchatmen. Könnt euch zurücklehnen. Ich bete nochmal zu Beginn. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dich anbeten können, dass du wirklich alles für uns getan hast und den Weg freigemacht hast zu Gott, dass wir in Beziehung leben dürfen, in Verbindung treten dürfen. Und ich möchte einfach bitten, auch jetzt für diese Predigt, dass du mich gebrauchen kannst, möchte ich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest, dass wir gut folgen können, auch bei dem Wetter, möchte ich bitten, dass du an unseren Herzen wirkst. Wir wollen auf deine Worte hören, in dein Wort hineinschauen, was du uns gegeben hast. Und wir wollen das mit Respekt und Ehre auch von dir entgegennehmen. Amen. Ich habe vor einiger Zeit habe ich meine jährliche Renteninformation bekommen. Alle Arbeitenden ab einem gewissen Alter bekommen einmal im Jahr diese Renteninformation. Ihr lieben Schüler bekommt das noch nicht. Aber später, wenn ihr dann irgendwann mal arbeitet, bekommt ihr so ein Schreiben einmal im Jahr und da steht dann drauf, Sie haben im Durchschnitt bisher das verdient und schon so lange. Und wenn Sie so weiterarbeiten, dann bekommen Sie, wenn Sie 67 sind oder wenn ich dann 85 bin oder so, dann kriege ich eine Rente von, keine Ahnung, 7,50 Mark oder sowas. Also so viel habe ich gedacht, wow, da kann man ja voll gut von leben. Ja okay, also zum Leben zu wenig und zum Sterben ist es dann doch noch zu viel, so in etwa. Und jeder von euch, der dieses Ding schon mal in der Hand gehabt hat, der hat vielleicht ähnliche Gedanken gehabt wie ich. Nämlich, sollte ich mir Gedanken übers Alter machen? Wie wird meine Rente wohl aussehen, meine Rentenzeit, wenn ich älter bin, wenn ich mit 67 in Rente gehe? Wie wird das aussehen? Was werde ich mir leisten können? Wo werde ich wohnen können? Wie viel Unterstützung brauche ich? Werde ich meinen Kindern auf der Tasche liegen? Werde ich noch Urlaub machen können? Oder wie wird mein Leben aussehen? Und sollte ich nicht doch noch eine zusätzliche Vorsorge abschließen? Ja, also gesetzliche Rentenversicherung, das reicht nicht mehr aus zum Leben. Wurde uns eingebläut und immer wieder gesagt und auch im Lehrplan musste ich meinen Schülern das schon in der 9. Klasse einbläuen. Es gibt die gesetzliche Rentenversicherung, aber du brauchst noch eine private Rentenversicherung und wenn es geht, noch eine betriebliche Altersvorsorge, damit du im Alter abgesichert bist und noch leben kannst. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Hast du dir schon mal Gedanken über die Zukunft gemacht? Hast du dir schon mal Gedanken für morgen gemacht? Und unser Thema heute ist, heute schon an morgen denken. Ja, also vielleicht habt ihr gestern schon an heute gedacht, das ist gut, weil heute kann man nicht mehr einkaufen, wenn ihr was essen wollt. Müsstet ihr schon in der Vergangenheit an heute gedacht haben? Habt ihr alle, ne? Meine Frau auf jeden Fall, bei uns gibt es heute was zu essen. Sehr gut, vorausgedacht. Oder bist du eher der Typ, dich überrascht Weihnachten jedes Jahr wieder? Oh, doch schon wieder da. Gar nicht an die Zukunft gedacht. Ich glaube, es ist gut, heute schon an morgen zu denken. Einen Plan zu haben, zu kalkulieren, abzuschätzen, was wohl kommen könnte in der Zukunft. Und ich weiß nicht, wie weit blickst du in deinem Leben voraus? Bis Weihnachten, die ersten Geschenke sind schon besorgt oder vielleicht die großen Ereignisse in den nächsten ein, zwei Jahren, vielleicht die Hochzeit, die ansteht, die eigene oder die der Kinder oder vielleicht ist es die Geburt der Kinder, die ansteht, wo man sich drauf freut. So lange plant man voraus, man geht schon mal einkaufen, richtet das Zimmer ein. Oder vielleicht bist du auch in dem Alter, dass du darauf wartest, dass endlich der Stammhalter geboren wird. Oder vielleicht auch das 20. Enkelkind oder das 30. Oder du wartest sehnsüchtig auf die Rente. Wann ist endlich die Zeit erreicht, boah, wo ich mich ausruhen kann, wo ich nicht mehr arbeiten muss, wo ich alle Ruhe dieser Welt habe. Und machst du schon Pläne, was du dann während der Rentenzeit alles tun kannst. Nochmal eine Weltreise machen. Oder du denkst vielleicht schon einen Schritt weiter und denkst, eines Tages werde ich sterben. Wie wird wohl meine Beerdigung aussehen? Und ich möchte heute mal mit uns einen Blick wagen in die Bibel, was denn so Gottes Perspektive auf unser Leben ist und was in meinem Leben eventuell auch anders laufen könnte, wenn ich diesen Bezugspunkt, den Gott hat, die Perspektive, die Gott hat, wenn ich das in mein Leben einbaue, diesen Bezugsrahmen, mal schauen, was das in meinem Leben ändern könnte, was Gott dazu sagt. Also vielleicht bist du Christ, dann sollte dich das auf jeden Fall interessieren, weil du sagst ja, du willst eine Beziehung mit Gott haben, dir ist wichtig, was Gott sagt. Wenn du nicht Christ bist, dann sage ich dir einfach mal, stecken spannende Dinge drin. Da kann man auch mal drüber nachdenken, ob da in der Bibel nicht so ein paar Weisheitsdinge drin sind, die man auch so, auch wenn du kein Christ bist, mal für sich überdenken könnte. Wie sieht es aus, wenn ich im Sinne Gottes heute schon am Morgen denke? Also schon am Anfang das Ende im Sinn hätte. Welche Konsequenzen hätte das für mein Leben? Und es gibt einen Bibelvers, der wird vielen bekannt sein, steht im Psalm. Und ich hoffe, ihr könnt es lesen. Im Psalm 90, Vers 12, und ich habe es mal aus der Luther-Übersetzung genommen. Dort steht, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Vielleicht bringt uns ja allein dieser Punkt, dass wir einmal sterben werden. Und wer es nicht wusste, die Sterberate bei Menschen liegt bei 100%. Ja, also noch nichts anderes bekannt geworden. Vielleicht bringt uns allein dieser Punkt uns dazu, uns darüber Gedanken zu machen und zu begreifen, dass unser Leben hier auf Erden begrenzt ist. Ist nichts Neues, wissen wir eigentlich alle, aber wir machen uns so wenig Gedanken darüber. Die Zeit, die uns zur Verfügung steht, ist also begrenzt. Es hat eine Grenze. Und das Ding ist, du weißt noch nicht einmal, wie lange diese Zeitspanne denn tatsächlich dauert. Männer werden in Deutschland im Schnitt oder in Lebenserwartung liegt bei 74,5 Jahren. Ich habe noch ein paar. Und Frauen bei 81,4. Die ernähren sich einfach besser. Aber weißt du was, wenn du bei unserem Missionar Aki in Swasiland wärst, dort wäre die Lebenserwartung bei 32,1 Jahren. Das heißt, meine Lebenserwartung wäre nicht mehr so ganz lang. Und ich mag ja Statistiken, aber eine Statistik garantiert mir noch lange nicht, dass ich auch 74 Jahre alt werde. Vielleicht ist morgen oder gleich schon alles vorbei. In der Elberfelder heißt es in Psalm 90, Vers 12, der gleiche, ein bisschen anders übersetzt, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Unsere Tage sind begrenzt. Und im Coaching nutzt man gerne eine der folgenden Fragen, um Menschen den Impuls zu geben, mal über ihr Leben nachzudenken. Ja, sich bewusst damit auseinanderzusetzen, dass die Tage begrenzt sind, um sie dann darauf zu stoßen, ihr Leben sinnvoll einzusetzen. Sich damit auseinanderzusetzen, hey, wie soll eigentlich dein Leben aussehen? Und ich finde diese beiden Fragen unglaublich spannend. Und die erste heißt, was soll auf deinem Grabstein stehen? Schon mal drüber nachgedacht? Was soll auf meinem Grabstein stehen? Boah, das ist noch so weit weg. Ja, vielleicht. Vielleicht ist aber auch ganz nah dran. Und die zweite Frage, weil auf dem Grabstein ist ja sehr kurz gefasst vermutlich. Was werden die Menschen auf deiner Beerdigung sagen? Was werden deine Familienangehörigen sagen über dein Leben? Was werden deine Freunde sagen, was deine Arbeitskollegen oder die Menschen aus deiner Kirche oder irgendeinem Verein oder was wird dein Pastor sagen über dein Leben? Ich finde diese Fragen so spannend, weil sie mich dazu zwingen, mir Gedanken zu machen, wie mein Leben denn überhaupt aussehen soll. Mal von hinten das Leben aufzurollen. Wie soll das eigentlich aussehen? Wie soll mein Leben gestaltet werden? Vom Ende her zu denken. Und wenn du das noch nie getan hast, diese beiden Fragen, die du gestellt hast, was soll auf meinem Grabstein stehen und was sollen die Leute auf meiner Beerdigung sagen, dann gebe ich dir heute schon mal diesen wertvollen Tipp mit. Setz dich mal zu Hause hin und mach dir mal Gedanken drüber. Was sollen Leute auf deiner Beerdigung sagen? Was für Mensch willst du eigentlich sein? Ich glaube, es ist mehr als sinnig, sein Leben von hinten aufzurollen. Und ich bin ja so ursprünglich Lehrer und ich kann es einfach nicht lassen, ab und zu mal das auch raushängen zu lassen. Du wirst ja geboren, jeder von uns, Lebensereignis. Und ich habe ja schon gesagt, Sterberate liegt bei 100%. Du wirst eines Tages auch sterben. Und ich glaube, es ist sinnig und ein super Tipp, den uns die Bibel da schon gibt, sein Leben nicht einfach hier zwischen zu gestalten und mal zu gucken, was kommt, sondern von hinten mal einen Blick auf mein Leben zu werfen. Wenn ich hier kurz davor stehe, was soll in meinem Leben eigentlich alles gewesen sein? Was will ich erlebt haben? Was sollen Leute über mich sagen? Was für Mensch will ich eigentlich sein? Und wenn dein Lebensende dein Bezugsrahmen ist und du daran alles misst, was dazwischen passiert, zwischen hier und hier, dann glaube ich, dass du ein weises Herz bekommen wirst, ein Stück weiser. Denn jeder Teil deines Lebens, dein Verhalten heute, morgen, übermorgen, nächstes Jahr, lässt sich dann im Kontext des Ganzen betrachten, im Kontext meines ganzen Lebens. Und den Rahmen und das Ende vor Augen zu haben, lässt sich die wichtigen von den zu vernachlässigen Dingen unterscheiden. Wir haben zu Hause in der Küche so einen Satz hängen: Der Abwasch kann warten, das Leben nicht. Ich habe es schon begriffen, meine Frau, deswegen hat sie das aufgehängt. Aber als ich das vor einigen Jahren begriffen habe, mein Leben mal von hinten aufzurollen, zu gucken, wie soll das eigentlich am Ende sein? Was sollen Leute über mich sagen? Was soll auf meinem Grabstein stehen? Da ist mir eins bewusst geworden. Ich habe mein Leben in einem Punkt sehr radikal verändert. Ich habe meinen Computergame-Konsum gegen null reduziert. Weil ich für mich sage, ich will nicht auf meinem Grabstein stehen haben, habe mit FIFA 98 200 Mal die Weltmeisterschaft gewonnen. Mein Computergame-Konsum war ziemlich hoch, während meiner Studienzeit noch und so. Und ich habe gesagt, nee, das, wenn ich von hier hinten schaue, dann soll mein Leben nicht so aussehen, das will ich nicht. Und es gibt noch andere Dinge, und ich glaube, die werden dir auch auffallen, wenn du mal von hinten dein Leben aufrollst, wie sagst du, nee, die will ich nicht auf meinem Grabstein stehen haben. Das soll nicht mein Leben ausmachen. Mein Leben soll etwas anderes ausmachen. Ich glaube, wir geraten sehr, sehr schnell in so eine Aktivitätsfalle. Gefangen in der Geschäftigkeit des Lebens. Wir machen und machen, arbeiten härter und härter für die nächste Sprosse auf der Erfolgsleiter, um dann zu entdecken, dass die Leiter an der falschen Mauer steht. Wir arbeiten und arbeiten, merken da gar nicht drumherum, gehen aber eigentlich in die völlig falsche Richtung. Und ob du nun Christ bist oder nichts, die Weisheit, lehre uns bedenken, dass wir sterben werden, hat, glaube ich, noch niemandem geschadet. Und Menschen eher zu besseren Entscheidungen geführt. Aber warum ist denn eigentlich so sinnvoll, schon heute an morgen zu denken? Schon am Anfang das Ende im Sinn zu haben. Vom Ende her mein Leben zu planen. Und es ist ja so im Leben, alles, was geschaffen wird, wird zweimal geschaffen. Wusstest du noch gar nicht, ne? Voll die Erkenntnis erkläre ich gleich, nachdem ich was getrunken habe. Dann könnt ihr euch nämlich schon mal Gedanken machen, was will er jetzt wohl sagen? Alles im Leben wird zweimal geschaffen. Ist nicht so schwer. Also, in erster Linie wird alles mental geschaffen, in deinem Kopf. Und erst der zweite Schaffensprozess ist dann eigentlich erst physisch. Ganz einfach beim Hausbau, bevor der erste Stein gesetzt wird, bevor die Steine aufeinander kommen, bevor die Mauer steht, ist dieses Haus in deinem Kopf entstanden. Da wurde es geschaffen. Du hast dir überlegt, wo soll das Kinderzimmer hin, wo soll das Wohnzimmer hin, wo soll die Tür rein, welche Farbe soll das Haus haben. All das war vorher schon geschaffen in deinem Kopf, bevor es dann physisch greifbar wurde. Das Gleiche ist in vielen, vielen anderen Lebensbereichen. Meine Predigt, die halte ich jetzt und ich pflanze euch Gedanken in euren Kopf, die ihr vorher nicht hattet. Oder ich erneuere sie. Aber diese Predigt, die habe ich ja unter der Woche schon in meinem Kopf entstehen lassen. In meiner Ehe ist es nicht anders. Wenn ich sage, ich möchte meine Frau ehren und lieben, wenn ich mir aber nicht vor Augen führe, wie ich denn das tun möchte und mir überlege, wie ich sie wertschätze, wie ich ihr begegne, überlasse ich es letztlich dem Zufall, ob es so passieren wird oder nicht. Das heißt, auch dort stehe ich in der Verantwortung, diesen Schaffensprozess in meinem Kopf erst einmal anzuregen und dann werde ich auch sehen, was in meiner Ehe tatsächlich passiert, was dort geschaffen wird. Vom Ende her gedacht heißt für mich, was möchte ich eigentlich hören, wenn ich mit Mirjam und unserer goldenen Hochzeit auf unsere Ehe zurückschaue. Ich schaue an den Punkt hier hinten, gut, das ist dann nicht tot, sondern goldene Hochzeit, und blicke von dort zurück. Wie soll das eigentlich gewesen sein? Wie wollen wir das dann eigentlich beschreiben? Und wenn ich mir das überlege, dann werde ich in den entsprechenden Situationen auch so handeln. Ich schaffe erst etwas in meinem Kopf und dann entsteht es physisch oder im Miteinander. Ein anderes Beispiel ist unsere Gemeinde. Auch das entsteht zuerst mental. Wie soll unsere Gemeinde aussehen? Was soll uns ausmachen? Was für eine Kultur wollen wir leben und prägen? Wollen wir übereinander reden? die Fehler sehen, das Negative hervorheben? Oder wollen wir eine Kultur des Königreiches Gottes hier leben? In der Menschen geehrt werden, sie wertgeschätzt werden. Was wird Gott einmal über unsere Gemeinde sagen? Im Sendschreiben an die FCG Oldenburg, was würde da drin stehen? Wird es heißen, ich aber habe gegen euch, dass ihr hinter dem Rücken der anderen redet? Oder wird es heißen, ich kenne die wertschätzende Art, die Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, die ihr zueinander habt? Ich weiß, was ich hören oder was ich lesen möchte. Und das hat Auswirkungen auf meine Entscheidung, auf mein Verhalten heute. Also auch das, wie soll Gemeinde aussehen, entsteht zunächst in deinem Kopf. Wie ist das Bild, wie soll es sein? Und dann wirst du auch entsprechende Schritte gehen, um die Dinge zu gestalten. Dann wird etwas physisch geschaffen. Oder wenn du eine Firma gründen willst, solltest du ein Bild davon haben, wie sie einmal aussehen und agieren wird. Und auch das entsteht zuerst in deinem Kopf. Dort wird sie zum ersten Mal geschaffen und dann entsteht sie greifbar. Viele von euch kennen ja Carsten, sitzt da hinten. Und als Gemeinde machen wir bei unserem Sozialwerk gerade genau das. Ich kenne Carsten schon seit 8 Jahren ungefähr, ein bisschen über 8 Jahren. Und seit über 8 Jahren ist in Carstens Kopf etwas entstanden. Er hat dort etwas geschaffen. Eine Werkstatt für Jugendliche ohne Perspektive, die eigentlich keine Chance auf dem Ausbildungsplatz haben. Das ist in ganz, 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 ganz vielen Details in seinem Kopf entstanden. Und jetzt, wenn alles planmäßig so weiterläuft, wird am 1.9. diese Werkstatt greifbar in Oldenburg stehen. Geschaffen ein erstes Mal hauptsächlich in Carstens Kopf und jetzt ein zweites Mal physisch für uns alle greifbar, für uns alle anfassbar, mit allem drumherum. Und ich freue mich riesig drüber, dass wir unserer Stadt in dieser Form dienen können. Und ich glaube, so dass wir und sicherlich viele andere auch unser Auto in diese Werkstatt geben, wo Jugendliche eine Perspektive für ihr Leben bekommen. Und dein Auto natürlich hoffentlich auch, also es noch die nächsten Jahre überlebt. Carsten ist das Gesicht dieser Werkstatt, aber letztlich wollen wir als Gemeinde uns damit eins machen. Neben unserer Kindertagesstätte ist das ein Ort, wo wir direkt als Institution in diese Stadt hineinwirken. Und ich schiebe jetzt einen kleinen Werbeblock ein, weil ich habe 1.9. habe ich ja gesagt, geht das ganze Ding richtig an den Start. Da laufen schon ganz, ganz viele Sachen. Das Gebäude ist schon da. Und ihr habt die geniale Chance, euch damit einzubringen. Praktisch an Carstens im Kopf geschaffenem Projekt jetzt zu beteiligen. Wenn ihr sagt, hey, ich bin eigentlich ein ganz cooler Handwerker, ich habe es drauf, so ein paar elektrische Sachen irgendwie zu machen, Leitungen zu legen oder ich habe Bock, eine Wand zu tapezieren oder sowas, ein bisschen handwerkliches Geschick oder ihr wollt schon immer mal Teil einer Putzkolonne gewesen sein, dann werbe ich dafür, spreche Carsten nach dem Gottesdienst an und werde Teil des Ganzen. Und die andere Möglichkeit ist, wer hat ein Auto mit alles? Mach Hand hoch hier. Mehr nicht? Ihr mogelt, nur weil ihr nicht wisst, was kommt. Diejenigen, die ein Auto haben, in Oldenburg wohnen oder direkt drum zu, die gehen heute Nachmittag noch auf www.deine-autowerkstatt.de und registrieren sich dort als Neukunde. Oder? Ich habe es gestern gemacht. Und wenn dein Auto dann Schrott ist, dann fährst du in Carstens Werkstatt. Das wird da perfekt gemacht. Du kannst Carsten und seinem Team vertrauen. Und das Gute ist, Carsten hat dann gleichzeitig einen Kunden. Du kannst es richtig praktisch unterstützen. Und Carsten hätte jetzt schon mal Planungssicherheit. Also dicke Werbung dafür, www.deine-autowerkstatt.de. Okay, Werbeblock zu Ende. Übernimm Verantwortung für den ersten Schaffensprozess in deinem Kopf. Überleg dir, wie soll deine Ehe sein, wie dein Job, deine Erziehung, dein Alltag. Entweder bestimmst du nämlich das proaktiv, das heißt, du gestaltest, du schaffst es in deinem Kopf, es entsteht. Oder die andere Alternative ist, du reagierst allein auf die Umstände. Du reagierst auf den Terminkalender deines Arbeitskollegen oder der anderen Leute. Du reagierst, statt proaktiv etwas zu gestalten. Denkst du heute schon an morgen, schaust du vom Ende auf den Anfang? Ich habe ja schon gesagt, wenn du deinen Tod als einen Bezugspunkt setzt und von da mal zurückschaust, ne, das sind Augen, wer es noch nicht gesehen hat, zurückschauen auf dein Leben, dann glaube ich, wird das ganz schön viel in deinem Leben verändern. Kannst du ausprobieren, aber das Wichtige ist, du musst dir dafür Zeit nehmen. Ja? Also du kannst jetzt die Predigt hören und denken, oh, ist eine gute Sache, könnte man drüber nachdenken. Wird nichts verändern. Also entweder nimmst du dir nochmal Zeit, drüber nachzudenken, zu definieren, was sollen Leute auf meiner Beerdigung sagen, dann wird das Auswirkungen in deinem Leben haben. Wenn du es nicht tust, ja, dann weiß ich auch nicht, warum, dann hast du jetzt was Nettes gehört, aber das macht vielleicht auch nichts mit deinem Leben. Das entscheidest ganz alleine du. Aber wisst ihr was? Was genial ist, Gott hat nicht diese 70, 80 Jahre Perspektive auf mein Leben. Sondern Gottes Perspektive geht weit darüber hinaus. Und jetzt muss ich anbauen. Und jetzt wird es gleich heiß. Für alle Christen unter uns. Ne? Gottes Perspektive heißt Ewigkeit. Das rutscht uns so oft weg, habe ich gemerkt. In der Vorbereitung, mich hat es voll erwischt. Mein Leben, mein Bezugspunkt war, geht immer bis hier. Darum kümmere ich mich. Da streifen alle meine Gedanken drum. Und das hier blende ich komplett aus. Und ich möchte euch jetzt gleich anbieten, Gottes Perspektive mal einzunehmen. Drauf zu scheinen, wie sieht Gott das eigentlich? Gott schaut nicht nur auf das hier. Gott geht weit darüber hinaus. Und da mal den hier zu machen. Hast du die Ewigkeit in deiner Lebensplanung mit drin? Ist die Ewigkeit der Punkt, durch den wir alles betrachten? Ich habe gemerkt für mich, nee, definitiv nicht. Und es fehlt auch noch eine ganze Ecke, dass ich das tun werde, dauerhaft, durchgängig. Aber wenn ich das in meinem Kopf hervorhole, ändert das einige Dinge grundlegend. Das verändert Dinge radikal. Ich sehe Dinge auf einmal völlig anders. Wenn ich von hier zurückgeschaut habe, dann war das ja schon gut. Aber wenn ich den Blick auf die Ewigkeit habe, geht das weit darüber hinaus. Meine Haltung anderen gegenüber, wie ich Entscheidungen treffe, wie ich Zeit und Geld einsetze, was Priorität bekommt und was nicht, welchen Job ich wähle, sogar mit wem ich Zeit verbringe. Und ich habe euch zwei Bilder mitgebracht von einem Camper und einem Dauercamper. Und ich weiß nicht, ob ihr das so richtig sehen könnt, aber dieser wunderbare, oder fangen wir mit denen an, das sind so die typischen Camper, so unsere Ranger, die haben da ein Zelt aufgebaut, ein kleines Feuerchen, machen sich eine Tasse Tee warm, genießen das Feuer, die Natur, sitzen da zu zweit und chillen ein bisschen und machen ein bisschen Kurzurlaub, wissen, dass sie irgendwie, naja, demnächst weiterwandern, vielleicht schon morgen, machen eine kleine Reise. Und dann gibt es unseren lieben Dauercamper. Und unser Dauercamper hat sich gedacht, so ein Wohnwagen reicht mir nicht. Also ich brauche einen Vorgarten. Ja, da stelle ich meine Gartenzwerge auf. Die sind mir wichtig. Ja, ich bin ja hier, ich will mich wohlfühlen. Ich richte es mir so richtig ein, ich brauche Gardinen. Und ich brauche auch ein bisschen Sicherheit. Also nicht, dass jemand hier auf meine Terrasse kommt. Ich baue mir einen Zaun hin. Und wenn es dunkel ist, dann brauche ich Licht. Ja, elektrischen Strom habe ich dann wahrscheinlich auch. So Lagerfeuerromantik, das haben wir gar nicht mehr. Und ich bin ein Dauercamper. Ich richte es mir hier ein. So sieht mein Leben aus. Das Interessante ist ja, beide machen eigentlich irgendwie das Gleiche. Beide sind am Campen. Beide genießen die Zeit in der Natur, setzen sich raus. Vielleicht macht der da doch auch nochmal ein Lagerfeuer. Genießt das so ein bisschen. Abends ein Bierchen trinken. Ruhe schlafen. Den Garten machen, gut, das machen die da rechts gar nicht. Doch, die müssen auch so Steine hin und her räumen. Also sie machen eigentlich ganz, ganz viel Gleiches. Beide campen. Und doch ist es so grundverschieden. Der Dauercamper hat sich sesshaft gemacht. Hat alles aufs Hier und Jetzt ausgerichtet. Den Gartenzwerg aufgestellt, seine Zäune, seine Lampen. Und der Kurzzeitcamper, er ist auf Durchreise. Er hat es nicht darauf angelegt, dauerhaft zu bleiben. Und die Werte und Prioritäten sehen bei diesen Campern grundverschieden aus, obwohl sie doch scheinbar das Gleiche tun. Für den Dauercamper geht es nicht weiter, er ist allein im Hier und Jetzt. Das ist seine Perspektive, hier und jetzt. Für den Camper nicht. Und ich habe mal aus Philippa einen Vers von Paulus und dort schreibt er an die Christen. Kapitel 3, Vers 18 bis 21. Denn ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut unter Tränen, dass viele Menschen durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes Christi sind. Sie enden im Verderben, ihr Gott ist ihr Bauch, sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten und denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird in unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Vers geht. Ich habe vor meiner Bibel gesessen, habe ihn gelesen und mich hat es ehrlich gesagt ziemlich umgehauen. Könnt ihr ihn gut lesen? Ich lese ihn nochmal, weil ich finde den... Denn ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut unter Tränen, dass viele Menschen durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes Christi sind. Sie enden im Verderben. Ihr Gott ist ihr Bauch. Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten und denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. Paulus, du hast mich erwischt. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft. Wenn du Nachfolger Jesu bist, wie sieht der Bezugsrahmen für dein Leben aus? Geht er bis hier oder hat er die Ewigkeit mit drin? Bist du Dauercamper oder bist du ein Camper auf der Durchreise, der weiß, dass seine Heimat nicht der Campingplatz ist? Dieses Bewusstsein beeinflusst die Entscheidung, die ich hier auf der Erde treffe. Wenn ich weiß, dass ich hier nur übergangsweise bin, dann ist vieles erträglich, weil ich weiß, dass ich hier nicht dauerhaft sein werde. Das Beste kommt noch. Was interessiert mich ein Leben mit einem wunderbaren eingezäunten Campingwagen, einem Statusgartenzwerg, einer Sicherheitsbeleuchtung und an diesen Stellen darfst du einsetzen, was dir gerade in den Sinn kommt, wenn ich weiß, dass ich doch nur auf einem Campingplatz bin und mein Zuhause woanders ist? Ich fand das so krass, als ich das gelesen habe. Ich habe mich so erwischt gefühlt und habe gedacht, mein Leben ist so sehr auf das Hier und Jetzt aufgebaut. Und das, was Paulus dort sagt mit dem Bauch, da geht es ja um Völlerei in jeglicher Hinsicht. Ich bin so fokussiert auf das Hier und Jetzt. Und das Hier und Jetzt hat seine Berechtigung, ja? Also wir leben hier. Und das ist auch richtig und wichtig. Und wir dürfen auch Dinge haben. Und wir sollen uns auch hier um unsere Dinge kümmern. Das meine ich gar nicht. Aber mir geht es so, und vielleicht dir ja gar nicht. Dann ist die Predigt nur für mich. Dann höre ich mir die nachher nochmal an. Das haben wir so sehr, oder ich habe das so sehr aus meinem Blickfeld verloren. Die Ewigkeit. Vielleicht auch, weil ich gar keine Vorstellung von der Ewigkeit habe. Und vielleicht haben wir nächsten Sonntag nochmal die Chance, mal zu gucken, was heißt denn Ewigkeit eigentlich? Hier ist es ja so ein bisschen angedeutet. Vielleicht, weil wir denken, oh, es ist so ein langweiliger Gottesdienst, der ewig dauert. Weiß ich nicht. Dann hat man natürlich keinen Bock auf die Ewigkeit. Aber, okay. Ich möchte in einem Punkt das mal konkret werden lassen. In Sprüche 19, Vers 17 steht, wer dem Armen hilft, leiht dem Herrn, und er wird ihm zurückgeben, was er Gutes getan hat. Hast du schon mal Gott was geliehen? Ich habe immer so gedacht, okay, ich gebe was, ich opfere Dinge und ich investiere was und dann ist es weg. Und es gibt eine andere Stelle, wo Petrus zu Jesus sagt, hey, wir haben alles für dich aufgegeben. Und jetzt, was haben wir davon? Und Jesus sagt, ihr werdet alles zurückbekommen. Und zwar hundertfach. Ihr gebt gar nichts auf. Und auch hier in Sprüche steht es ja drin, ihr leiht dem Herrn, wenn ihr den Armen gebt. Und ganz ehrlich, Gott hat die beste, wie heißt es, Bonitätsklasse, A hoch 100 oder so. Gott wird zurückgeben. Gott wird mich belohnen. Das, was ich hier tue, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. aber ich lebe so wenig mit der Ewigkeit, mit dieser Perspektive. Oder Matthäus 6, Vers 20. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden oder vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Ja Mensch, es heißt doch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wie soll ich mir den Reichtümer sammeln, die ich dann von hier damit hinnehmen kann? Steckt ja irgendwie auch in dem Vers vorher schon drin, aus Sprüche, wer dem Armen gibt, du hast hier die Möglichkeit, und das ist nicht nur mit Geld, sondern das funktioniert auch mit anderen Dingen, aber Geld kann das sehr einfach verdeutlichen, das ist immer ganz praktisch. Ich kann mein Geld hier nach da transferieren. Also wenn ich hier stehe und es geht in die Ewigkeit, da kann ich nichts mitnehmen. Ja, also da kannst du das dickste Bankkonto haben. Nach deinem Tod ist es weg. Für dich nicht mehr verfügbar. Keine Chance. Aber du hast trotzdem die Möglichkeit, hier etwas mit hinzunehmen. Die Einzahlung kannst du hier machen. Und dann transferierst du es in die Ewigkeit, wenn du es den Armen leihst. Zum Beispiel. Unser Leben hier auf der Erde hat eine Auswirkung auf die Ewigkeit. In der Ewigkeit stehen wir nicht alle um den Thron herum und singen alle nur Halleluja und sind alle gleich. Die Ewigkeit ist viel materieller, glaube ich, als wir uns das vorstellen können. Sammle dir Schätze in der Ewigkeit und du wirst dein Herz dort verankern. Du wirst mit einer Ewigkeitsperspektive leben und den Bezugsrahmen für dein Leben weiter stecken über den Tod hinaus. Diese Schätze, habe ich ja schon gesagt, sind nicht nur Geld, sondern können auch andere Dinge sein. Und die Frage ist, wo verankere ich mich? Ich habe für mich entschieden, ich will kein Dauercamper sein. Ich will mein Leben hier auf der Erde mir nicht so einrichten, als dass mein Leben nur diese 70 Jahre geht. Ich will den Blick Perspektive Ewigkeit haben. Weil ich daran glaube, dass ich den größten Teil meines Lebens im Himmel mit Jesus Christus verbringen werde. Und dagegen ist der zeitliche Anteil hier verschwindend gering, geht gegen null. Ist ein Witz. Ja, Schüler, wenn die in die Schule kommen, erste Klasse, dann denken die, noch 10 Jahre, so Mist aber auch. Aber wenn du das auf dein ganzes Leben beziehst, denkst du, boah, ist gar nicht so viel, das ist nur ein Achtel. Da hätte ich aber ganz viele Grundlagen legen können für das, was dann nochmal kommen wird. Ich glaube, wir brauchen diese göttliche Perspektive auf unser Leben, aber nicht nur, weil wir dann Prioritäten anders setzen, sondern auch aus zwei anderen Gründen. Damit komme ich dann auch zum Ende. Aber ich finde diese beiden Punkte nochmal wichtig. Das eine ist Extremsituationen in unserem Leben. Unser Leben hier auf der Erde kann so unglaublich turbulent werden, es reißt den Boden unter den Füßen weg, Krankheit, Verlust, Lebenskrisen. Und dabei dürfen wir uns bewusst machen oder bewusst sein, wir haben unseren Anker in der Ewigkeit festgemacht. Leider kann ich hier nichts hinmalen, sonst hätte ich hier so einen Anker hingemalt. Unser Boot, unser Lebensboot ist irgendwo hier. Und die Frage ist, wohin hast du deinen Anker ausgeworfen? Und ich wünsche dir hier so. Weil überall, wo du hier deinen Anker festmachst, kann es sein, dass der Anker gar nicht hält. Wenn du deinen Anker wirfst hierhin und das heißt Geld, Geld ist meine Sicherheit, das dicke Bankkonto. Ja, kommt eine Inflation, kommt ein Krieg, kommt keine Ahnung was, kommt der Bankrott. Es ist weg, der Anker ist weg. Dein Lebensboot gerät in einen Sturm und geht vielleicht unter, geht baden. Fester Grund, wo du deinen Anker wirklich festmachen kannst, ist nur hier in der Ewigkeit, letztlich mit Jesus Christus. Das ist eine dieser Extremsituationen in unserem Leben, warum ich glaube, dass wir diese Perspektive Ewigkeit brauchen, damit wir nicht alles nur auf dieses hier ausrichten. Mein ganzer Erfolg muss nicht in diesen 80 Jahren sein. Mein ganzes Leben spielt sich nicht alles nur hier ab, sondern weit darüber hinaus. Es gibt Trost. Und das andere ist das Spannungsfeld zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt erleben wir in Teilen das angebrochene Reich Gottes. Aber die vollständige Kraft dessen, was sein wird, wenn das Reich Gottes in Gänze da ist, haben wir noch nicht erlebt. Und werden wir erst erleben, wenn Jesus wieder da ist. Wenn Jesus wiedergekommen ist. Und in diesem Spannungsfeld liegt letztlich auch begründet, warum nicht alle jetzt von ihren Krankheiten geheilt werden zum Beispiel. Obwohl Jesus doch für unsere Krankheit gestorben ist. Hier Wunder geschehen und dort wiederum nicht. In diesem Spannungsfeld, schon jetzt ist das Reich Gottes greifbar und doch ist es noch nicht zur Gänze da. In Römer 8, Vers 23 heißt es, und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Die Fragen nach dem Warum können wir oft nicht beantworten und das liegt sicherlich auch deshalb, weil die Antwort außerhalb unserer Lebenszeit hier liegt. Dinge, die hier passieren, können wir oft nicht begründen, warum ist das so. Aber in Ewigkeit ist vielleicht die Antwort verborgen, warum Gott Dinge so oder so gemacht hat. Und vielleicht mag der ein oder andere Hans-Peter Reuer kennen, ein Prediger, der schon verstorben ist, aber der viele weise Dinge gesagt hat. Und er hat Folgendes geschrieben. Es beschämt mich festzustellen, dass alles, was wir heute von Gott erbitten, nur Sicherheit und Bewahrung ist. Irgendwo liegen wir falsch mit unserem Sicherheitsgedanken. Ich finde es weder in der Bibel noch in der Geschichte. In unserem Land werden Christen heute nicht verfolgt, aber Christen werden auch heute von Unglück, Leid und Schmerz nicht verschont. Gläubige Menschen verunglücken genauso häufig und unerwartet wie Atheisten. Gottes erster Plan ist eben nicht unsere leibliche Sicherheit, sondern unsere Heiligkeit und Gerechtigkeit. Auch das hat ja Ewigkeitsperspektive. Das ist das Entscheidende in der Ewigkeit, unsere Heiligkeit und unsere Gerechtigkeit. Darum geht es Gott in erster Linie. Ja, auch all das andere hat Gott miterworben. Heilung, Stabilität im Leben. Aber in erster Linie geht es Gott nicht darum, dass du ein dickes Bankkonto hast. Es geht Gott nicht in erster Linie darum, dass du gesund bist, sondern dass du heilig und gerecht bist. Das ist Gottes erster Plan mit dir. Und ich möchte dich herausfordern, heute Morgen deinen Bezugspunkt, deine Perspektive zu erneuern. Auch ich nehme das für mich. Ich will meinen Bezugspunkt, meine Perspektive erneuern. Ich will kein Dauercamper sein. Betrachte deine heutigen Entscheidungen vom Bezugspunkt Ewigkeit und verankere diesen Bezugspunkt in deinem Leben. Denke heute schon am Morgen. Sieh die Ewigkeit nicht als etwas weit Entferntes, was vielleicht irgendwann nochmal kommt, sondern als etwas, was vielleicht morgen schon anbrechen wird. Nicht als Angstmacher, sondern als das Beste, was noch kommt. In Philippa hieß es, dort werden wir einen neuen Körper bekommen. Eine kleine Vorschau auf dessen, was uns erwartet, an Guten. Nicht als Angstmacher, sondern als Positives, unseren Blick darauf zu richten. Dietrich Bonhoeffer hat kurz vor seiner Hinrichtung gesagt, das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Lass uns auch gegenseitig daran erinnern, dass es einen Morgen in der Ewigkeit gibt. Lass uns in unseren Kleingruppen heiß darauf machen, es gibt eine Ewigkeit, es kommt ein Himmel, uns darüber austauschen, welche Vorstellungen oder was wir gelesen haben über den Himmel, wie es dort sein wird. Die Bibel spricht doch an so manch einer Stelle etwas, verspricht dort etwas, weil das Vorfreude und eine Sehnsucht danach weckt und mir hilft, meinen Blick nicht nur auf diese Zeit zu haben, sondern ein Gesamtbild zu bekommen. Die Sache ist, ich habe ja schon gesagt, du kannst es anhören und sagst, klang nett, ich gehe nach Hause. Oder du nimmst dir Zeit, darüber nachzudenken. Vielleicht wie ich in deinem Hauskreis, sprech mal darüber. Wie sieht denn das eigentlich aus? Haben wir diese Perspektive Ewigkeit in unserem Leben mit drin? Ist das der Bezugsrahmen für unser Leben? Letztlich haben wir das gelesen, was in der Bibel steht. Und die Bibel ist immer so etwas wie ein Spiegel. Ja, also die Bibel ist nicht ein Buch, was du liest, sondern die Bibel liest letztlich dich und zeigt dir etwas. Wenn du sagst, du bist Christ, du bist Jesus-Nachfolger, dann liegt das jetzt vor dir wie ein Spiegel. Und es ist deine Verantwortung, darauf zu reagieren. Was machst du damit? Und ich möchte dich fragen, wenn du sagst, eigentlich hast du mit all dem gar nichts zu tun und Christ sein, frage mich einfach mal, hast du dir mal Gedanken gemacht, wo du in der Ewigkeit sein wirst? Gibt's gar nicht. Okay, ist vielleicht eine Antwort. Ich glaube aber, dass du in Wirklichkeit eine Sehnsucht nach Ewigkeit in deinem Herzen hast, wenn du mal anfängst zu graben, dass es etwas darüber hinaus gibt. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Bei einem liebenden Gott, der Dinge für dich vorbereitet hat, der eine Beziehung zu dir jetzt will, den du begegnen kannst durch Jesus Christus, oder an einem anderen Ort, der all das von Liebe geprägten nicht hat. Vielleicht denkst du darüber nach, wenn du kein Christ bist, und du darfst mich auch gerne ansprechen, dann können wir da noch weiter drüber sprechen, oder hier gibt es auch viele andere nette Leute, vielleicht Bekannte von dir. Dann lade ich dich ein, geh nicht an diesem Punkt vorbei, sondern mach mal Gedanken darüber, was heißt Ewigkeit, wo werde ich die verbringen? Und ich lade euch ein, aufzustehen, ich möchte noch mit uns beten. Genau. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist und damit eine Ewigkeitsperspektive gebracht hast. Ich danke dir dafür, dass du uns erkauft hast, dass du alles gegeben hast für uns, dass du am Kreuz gestorben bist. Und ich danke dir dafür, dass wir eine Perspektive für die Ewigkeit haben können, dass Leid vorbei sein wird, dass Schmerzen vorbei sein werden, dass es keine Tränen mehr gibt. Ich danke dir dafür, dass du uns dort etwas vor Augen malst, was gigantisch ist. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Ewigkeitsperspektive, diesen Bezugsrahmen in unser Leben integrieren, dass wir nicht über ein Leben nachdenken, was 70 Jahre hier auf der Welt ist, sondern dass wir das als einen Startmoment, als eine Probezeit sehen, 70 Jahre unseres Lebens, vielleicht länger, vielleicht kürzer, wo wir entscheidende Dinge für die Ewigkeit festmachen. Und ich möchte dich bitten, dass du etwas in die Herzen hineinlegst, Jesus, die Suche nach Ewigkeit, dass du uns es immer und immer wieder vor Augen führst. Das geht so leicht verloren. Ich möchte dich bitten, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns gegenseitig anspornen, einen Blick für die Ewigkeit zu haben. Amen.